Aktenzeichen Altmühltal. Heute die Eifersucht sticht zu.
Hey, bevor die Podcast-Folge losgeht, möchten wir euch noch darauf hinweisen, dass diese Episode körperliche Gewalt thematisiert. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, hört die Folge bitte nicht alleine an. Oder hört auch beim nächsten Mal gerne wieder rein.
Herzlich willkommen zu Aktenzeichen Altmühltal. Ich bin Sophia.
Und ich bin Luisa. Und wir haben uns diese Folge mit dem Thema Eifersucht für euch beschäftigt. Und die ist ja bekanntlich nie schön und in manchen Fällen kann sie leider auch schlimm enden. Wir haben viel recherchiert, haben die Schauplätze besucht, mit Expertinnen gesprochen und uns immer wieder selbst gefragt, wie viel Eifersucht ist eigentlich noch okay?
Ich habe ja ehrlicherweise nicht so viel Erfahrung mit dem Thema, weder in Beziehungen noch sonst in meinem Leben. Ich glaube, das Erste, was da ein bisschen rankommt, ist, wenn ich richtig leckeres Essen von anderen sehe und das dann auch unbedingt haben will. Bei dir sieht das ein bisschen anders aus, oder?
Ja, leider. Ich persönlich bin zwar jetzt nicht wirklich eifersüchtig, würde ich sagen, aber mein Ex-Freund war damals sehr eifersüchtig. Und es ging dann sogar so weit, dass er mir, wenn ich mich zum Beispiel mit jemandem getroffen habe, 5 bis 6 Mal hinterher telefoniert hat und mir auch verboten hat, mich dann mit anderen Jungs zu treffen und teilweise sogar verboten hat, feiern zu gehen. Und ja, das fand er einfach gar nicht cool, aber ich fand es auch nicht cool.
Ja, krass. Also sowas ist echt unvorstellbar für mich und geht auf jeden Fall zu weit. Wenn wir aber eines während der Recherche gelernt haben, dann, dass Eifersucht unglaublich viele Gesichter hat.
Ja, die Wahrheit ist aber auch, Verbrechen, die so weit gehen, sind leider manchmal ganz nah an uns dran. Zum Beispiel hier in Geimersheim. Das ist so circa eine Viertelstunde von Eichstätt und Ingolstadt entfernt. Und dort hat die Eifersucht eines Menschen nicht nur eine Beziehung, sondern auch ein Menschenleben zerstört. Und alle Namen zum Fall haben wir deshalb auch abgeändert.
Bevor alles so schrecklich schief läuft, sind Yusuf und Akun Freunde. Vielleicht keine Best Buddies, aber ihre Familien kennen sich und auf Facebook sind sie befreundet. Wenn sich die beiden über den Weg laufen, dann geben sie sich die Hände oder verteilen Küsschen. Sie arbeiten beide im Ingolstädter Güterverkehrszentrum und sehen sich auch sonst häufig. Denn sie teilen ein gemeinsames Hobby. Ihre Freizeit verbringen sie Zaun an Zaun und schneiden Hecken, pflanzen Blumen und gießen den Rasen. Yusuf und Akun sind Parzellennachbarn. Sie besitzen beide ein Grundstück in einer Kleingartenanlage bei Geimersheim. Als alles schief läuft, ist Akun 36 und wohnt in Ingolstadt. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin hat er 2 Söhne. Sie sind damals 7 und 12. Akun sieht gut aus. Wenn andere von ihm erzählen, dann beschreiben sie ihn als groß, schlank und attraktiv. Yusuf ist zu diesem Zeitpunkt 42, verheiratet und Familienvater. In der Kleingartenanlage ist er eher unauffällig. Viele Parzellennachbarn kannten ihn vor der Tat nicht. Yusuf ist Lagerist und kümmert sich jeden Tag um alle möglichen Arten von Waren. Nur um seine negativen Gefühle. Und die kümmert er sich nicht so gut. Yusuf ist eifersüchtig, sehr eifersüchtig sogar. Er ist überzeugt davon, dass seine Frau ihn regelmäßig betrügt und das seit Jahren. Die Namen der angeblichen Liebhaber hat er alle im Kopf. Teilweise bricht er Freundschaften ab, wenn er überzeugt ist, dass einer seiner Bekannten eine Affäre mit seiner Frau hat. Irgendwann beginnt er sogar daran zu zweifeln, dass die Kinder wirklich von ihm sind. In der Ehe kommt es immer wieder zu Streitigkeiten.
Also das klingt wirklich nicht nach einer gesunden Beziehung und es heißt ja immer, dass jeder irgendwo ein bisschen eifersüchtig ist, aber was bedeutet das eigentlich? Was ist Eifersucht eigentlich? Eifersucht ist zunächst einmal eine schmerzhafte Emotion. Man empfindet Eifersucht zum Beispiel, wenn man von einer geschätzten Person keine oder nur wenig Aufmerksamkeit, Anerkennung, Liebe und Respekt oder Zuneigung bekommt. Eifersucht kann auch entstehen, wenn der Anspruch auf Liebe und Zuneigung vermeintlich oder wirklich durch die Partnerin dadurch in Frage gestellt wird, dass er oder sie diese Zuneigung jemand anderem schenkt. Das kann dann eine starke Verlustangst, Wut oder Trauer, alles Begleiterscheinungen von Eifersucht, auslösen. Eifersucht hat auch immer etwas mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun und beginnt bei den meisten schon in der Kindheit. Die Urangst ist dabei das Scheitern von Beziehungen. Und man entwickelt daraus ein schlechtes Selbstwertgefühl, weil man sich selbst als austauschbar empfindet. Häufig ist ein Teil der Beziehung dann auch abhängig vom anderen Teil der Beziehung. Und es kann aber auch sein, dass vorherige Beziehungen, die schlecht gelaufen sind, der Grund von Eifersucht sind. Manche denken dann auch, sie müssten ihren Partner oder ihre Partnerin mehr kontrollieren, damit es nicht wieder wie in der letzten Beziehung läuft. So eine richtige Grenze zwischen krankhaft und normal kann man eigentlich gar nicht ziehen, weil dieser Übergang fließend geschieht. Krankhaft wird es dann, wenn die Eifersucht, wie der Name schon sagt, zur Sucht wird und die Eifersucht zum Dauerzustand wird. Dabei wird das komplette Handeln der betroffenen Person dadurch bestimmt. Eifersüchtige beginnen dann auch, ihren Partner oder ihre Partnerin ständig anzuschuldigen, Sachen gemacht zu haben, die sie gar nicht gemacht haben. Sie sind ständig misstrauisch, sie wollen einen ständig kontrollieren, sie beginnen ihre Partner und Partnerinnen zu überwachen und wollen ständige Liebesbeweise und reagieren oft über. Als Angehörige oder Angehöriger kann man in der Regel nur die offene Kommunikation suchen. Am besten gleich ansprechen, dass es okay ist, auch mal eifersüchtig zu sein. Aber jeder Zweifel sollte angesprochen werden, bevor sich unnötige Gefühle anstauen und irgendwann entladen. Sollte man es mit einer krankhaft eifersüchtigen Person zu tun haben, hilft meistens nur eine professionelle Behandlung, in der das Selbstwertgefühl der betroffenen Person dann gestärkt werden muss und die Zweifel aus dem Weg geräumt werden. Nicht umsonst sagt man ja auch, du musst dich erst selbst lieben, um jemand anderen richtig lieben zu können. Aber mit Liebe hat Eifersucht nichts zu tun. Und in unserem Fall war das leider schon zu spät.
Es ist der 2. April 2018, Ostermontag. Eigentlich ein Feiertag, aber Akun muss trotzdem arbeiten. Die Nacht hat er bei seiner Lebensgefährtin verbracht. Die beiden frühstücken zusammen, bevor er gegen 10 Uhr das Haus verlässt.
Ich bin kurz weg, komme später wieder,
sagt er noch. Er wird nicht wiederkommen. Akun macht sich auf den Weg zu seiner Parzelle im Schrebergarten. Um Ingolstadt herum gibt es mehrere Kleingartensiedlungen, aber die am Zwischenwerk bei Geimersheim ist besonders. Der Schrebergarten versteckt sich hinter dichtem Geäst, Vogelgezwitscher und einem kleinen See. Von der Hauptstraße aus ahnt man nicht, was sich hinter dem kleinen Wäldchen verbirgt. Nur ein kleiner Schotterweg schlängelt sich schmal und schüchtern an den Bäumen vorbei, immer weiter ins Geäst. Nach ein paar Kurven erspäht man dann die ersten Häuser, gepflegte Blumengärten und Gartenzwerge. Hier raschelt der Wind durch die Bäume, Spatzen und Buchfinken trällern vor sich hin. Es sind nur wenige Dutzend Parzellen. Die BesitzerInnen des Schrebergartens haben sich hier eine eigene Welt erschaffen. Ohne Straßenlärm und Alltagshektik, dafür mit Holzhütten, Kohlegrill und Seeblick. Als Akun an diesem Ostermontag an seiner Parzelle ankommt, trifft er auf Yusuf. Die beiden Gärtnern direkt nebeneinander und kommen ins Gespräch. Ein netter Smalltalk. Was dann passiert, können wir heute nur noch aus Yusufs Sicht und Gerichtsberichten erzählen. Irgendwann wird das Gespräch angespannt, die Stimmung kippt. Denn Yusuf hat Bier und Schnapsintus. Außerdem sagt er, er habe einige Joints geraucht. Später wird Yusuf erzählen, dass Akun ihn von einer angeblichen Affäre mit seiner Frau erzählt habe.
Halt's Maul! Ich will davon nichts hören!
Will Yusuf gesagt haben. Dann fällt der erste Schlag. Yusuf sagt, der wäre von Akun gekommen. Die beiden hätten sich geprügelt, sich gegenseitig beleidigt und dann hätte Akun ein Messer gezogen. Die beiden hätten gekämpft, das Messer wäre auf den Boden gefallen und dann irgendwie in Yusufs Hände geraten. Und er hätte dann zweimal zugestochen. Aus Notwehr. Wenige Stunden nach der Tat fällt Akuns Fehlen auf der Arbeit auf. Ein Kollege macht sich Sorgen, die Anrufe nimmt keiner entgegen. Der Kollege weiß von dem Schrebergarten und fährt schließlich dorthin, will nach dem Rechten sehen. Er findet Akun in seinem eigenen Blut, erstochen auf der Grünfläche seiner Parzelle. Die Ermittlungen laufen sofort an. 35 Beamte der Bereitschaftspolizei Eichstätt arbeiten sich mit einem Spürhund und Metalldetektoren durch Gartenanlage, Wassergraben, Büsche und Geäst. Mithilfe von 3D-Scannern wird eine detailgetreue Animation des Geländes erstellt. Akuns Körper wird noch in der Nacht von der Rechtsmedizin obduziert. Das Ergebnis? Er hat zahlreiche Stichverletzungen am Körper, die teils lebenswichtige Organe wie das Herz getroffen haben. Die neu gegründete Ermittlungsgruppe Schrebergarten hat zuerst keine heiße Spuren. 3 Tage ermitteln 7 Beamte in alle Richtungen. Am Donnerstagabend stürmt dann das SEK Yusufs Stammkneipe im Norden Ingolstadts. Sie liegt direkt unter seiner Wohnung. Yusuf wird festgenommen. In einer Pressekonferenz erklärt der zuständige Staatsanwalt Jürgen Staudt später, dass es mehrere unabhängige Aussagen gegen Yusuf gegeben hätte. Denn es gab Ohrenzeugen der Tat. 2 Bekannte von Yusuf waren am Ostermontag ebenfalls im Schrebergarten. Was genau passiert ist, bekommen sie nicht mit. Irgendwann hören sie aber einen lauten Schrei. Als sie zum Zaun rennen, sehen sie Akun bewegungslos auf dem Boden liegen. Die beiden bekommen Panik, rennen Hals über Kopf zu ihrem Auto und flüchten. Yusuf schafft es am selben Abend aber, die beiden zu beruhigen, ihnen weiszumachen, dass das alles nur ein Streit gewesen wäre. Als sie am folgenden Tag vom Mord erfahren, melden sie sich bei der Polizei. Vor Gericht sagen sie später, der Schrei verfolge sie bis heute. Yusuf sei eine Art Vaterfigur für die beiden gewesen, deswegen hätten sie ihm geglaubt. 5 Meter daneben zu stehen und zu hören, wie ihr Freund jemanden aus Eifersucht umbringt, das habe sie fertig gemacht. In Ingolstadt und Umgebung ist die Bestürzung riesengroß. Der Fall wird von der Süddeutschen bis in die Bild bei allen Medien thematisiert. Aber während alle anderen laut sind, ist Yusuf leise. Er schweigt nach seiner Festnahme, will zu den Vorwürfen nichts sagen. Er wird in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt untergebracht, es liegt ein Haftbefehl wegen Mordes vor. Im Herbst 2018 wird er in eine psychiatrische Anstalt verlegt. 4 Tage nach der Tat ist der Parkplatz auf dem Grundstück der Manisastraße 1 in Ingolstadt gut gefüllt. Etwa 150 Menschen sind an diesem Tag zusammengekommen. Mitten im Industriegebiet ragen hier 2 Minaretten hoch in die Luft. Sie gehören zur Kocatepe-Moschee, in der Akun beim sogenannten Totengebet verabschiedet werden soll. Die deutsch-türkische Gemeinde ist geschockt. Keiner weiß so recht, was und warum Akun sterben musste. Schließlich hielt sich Yusuf die ganze Zeit über bedeckt. Als am Vorabend die Bar gestürmt und Yusuf festgenommen wurde, war der Schock groß. Da bleibt kein Herz hart. Niemand in der deutsch-türkischen Community konnte glauben, was passiert ist. Sowas darf auch einfach nicht passieren, sagt Aydin Erdem später. Er ist Migrationsrat in Ingolstadt. Akuns Körper wird gewaschen. Dann gibt es spezielle Gebete, in denen sich die Familie verabschiedet. Die Zeremonie ist relativ kurz. Danach wird sein Leichnam von einem Leichenwagen abgeholt. Akun soll in die Türkei überführt und dann in Izmir seine letzte Ruhe finden. Auch Akuns Mutter ist bei der Zeremonie anwesend. Sie taucht kaum in der Medienberichterstattung auf, hält sich lieber im Hintergrund. Nur einmal äußert sie sich gegenüber der Bild-Zeitung. Ich frage mich jede Sekunde, warum mein Sohn sterben musste, sagt sie da. Im Sommer 2019 kommt es dann zum Prozess vor der Strafkammer des Ingolstädter Landgerichts. Yusuf wird heimtückischer Mord vorgeworfen. Er schweigt jetzt nicht mehr. Yusuf sagt, es war Notwehr. Seine Frau sei ihm wirklich untreu gewesen und nachdem er von Akun angegriffen worden sei, habe er sich nur gewehrt. Was im Detail passiert ist, daran will er sich nicht mehr richtig erinnern. Die Staatsanwaltschaft und das Gericht zeichnen ein anderes Bild von der Tatnacht. Denn Beweise und die Zeugenaussagen belegen eindeutig, dass Akun Yusuf nicht angegriffen haben kann. Auf Akuns totem Körper konnten später keinerlei Abwehrverletzungen festgestellt werden.
Abwehrverletzungen entstehen entweder bei der aktiven Gegenwehr des Opfers oder bei Schutzverhalten, etwa wenn der Kopf oder der Körper durch die Arme abgedeckt werden. Da es diese Spuren nicht gab, kann es auch keinen Kampf gegeben haben. Zumindest nicht so, wie Yusuf ihn dargestellt hat. Akun müsste also so überrascht worden sein, dass er sich im Tatmoment nicht mehr gewehrt hat oder nicht mehr wehren konnte.
Deswegen muss der Angriff eindeutig von Yusuf ausgegangen sein. Der hatte auch nicht nur 2-mal zugestochen, sondern 11-mal. Jeder einzelne davon wäre tödlich gewesen. Yusuf war angetrunken und stand während der Tat unter dem Einfluss von Marihuana. Drogen nimmt er laut eigenen Aussagen regelmäßig. Es ist auch nicht das erste Mal, dass er mit dem Gesetz aneinander gerät. Als am Ostermontag alles schief läuft, hat er bereits eine längere Gefängnisstrafe hinter sich. 2018 ist er nur auf Bewährung draußen. Das Landgericht stellt bei Yusuf einen Eifersuchtswahn fest. Das Maßgebliche ist, dass jetzt dafür gesorgt werden muss, dass so etwas nicht mehr vorkommt, sagt der Richter. Yusuf wird nicht wegen heimtückischen Mordes verurteilt. Am Ende heißt das Urteil Totschlag mit verminderter Schuldfähigkeit durch den Eifersuchtswahn. Er soll insgesamt 7 Jahre in Haft.
Die Frage ist, warum gab es erst die Anklage wegen heimtückischen Mordes und im Urteil war es nur Totschlag mit verminderter Schuldfähigkeit? Das haben wir den Rechtsanwalt Andreas Johlen gefragt.
Ja, um die Sache zu beurteilen, muss zunächst vorweggeschickt werden, dass ich keine Einsicht in die Verfahrensakten, weder Ermittlungsakten noch Hauptverfahren hatte. Hier sieht es so aus, dass die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts eines Mordes gegen den Angeschuldigten Anklage erhoben hat nach § 211 StGB und zwar eines heimtückischen Mordes. Man muss in diesem Zusammenhang sehen, wenn unklar ist, ob es ein Mord sein könnte oder ein Totschlag, die Staatsanwaltschaft immer das Härtere anklagen muss nach dem Rechtsgrundsatz in dubio pro duriore, auf Deutsch im Zweifel für das Härtere, damit das Gericht in seiner Urteilsfindung nicht durch die Begrenzung der Anklage eingeschränkt ist. Für die Verurteilung wegen Mordes müssen die Tatbestandsmerkmale des § 211 sowie das in Frage stehende Mordmerkmal der Heimtücke auf das Täterhandeln zutreffen. Der Täter muss also billigend in Kauf genommen haben, zu töten und darüber hinaus auch gewollt haben, heimtückisch zu töten. Ein gerechtfertigtes Handeln, zum Beispiel durch Notwehr, ist wohl auszuschließen. Für einen Heimtückemord ist aber entscheidend, ob das Opfer arg und wehrlos war. Als arglos in diesem Sinne gilt, wer in der Tatsituation keinen Angriff auf Leib oder Leben erwartet. Der Täter muss zudem eine bestimmte Hemmschwelle überschreiten und die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers geradezu ausnutzen. Das Opfer muss in seiner Abwehrbereitschaft auch noch zusätzlich eingeschränkt sein. Vorliegend hatte jedoch das Opfer dem Täter nach gegenseitigem beleidigendem Wortwechsel selbst angegriffen und im Verlauf der Rangelei mit einem Messer bedroht. Es ist jetzt nun allerdings so, dass diese Schilderung allein auf der Aussage des Angeklagten beruht. Andere Indizien oder Zeugenaussagen gibt es nicht. Gegebenenfalls musste also wegen des fehlenden Nachweises und des fehlenden Beweises dieser Arg- und Wehrlosigkeit das Gericht in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten, das Mordmerkmal der Heimtücke verneinen. Eine verminderte Schuldfähigkeit aus Eifersuchtswahn sowie das Verhalten des Täters beeinflussender Alkohol- und Drogenkonsum hat das Gericht durch die Begrenzung auf 7 Jahre Freiheitsstrafe berücksichtigt. Daher das über die 5 Jahre Mindeststrafmaß 2 Jahre hinausgehende endgültige Strafmaß von 7 Jahren Freiheitsstrafe für Totschlag.
Yusufs Tat endet aber nicht mit seiner Verurteilung. Auch die Angehörigen von Opfer und Täter leiden mit. Beide Familien haben sich mittlerweile komplett aus der deutsch-türkischen Community isoliert. Nur noch selten sieht oder hört man etwas von ihnen, sagt Migrationsrat Aydin Erdem. Wie es den Familien geht, weiß er nicht. In der Community ist der Totschlag mittlerweile kein Thema mehr. Alle wollen die Tat vergessen und damit abschließen. Keiner möchte nochmal alte Wunden aufreißen. Erdem sagt dazu, manchmal ist Vergessen einfacher als Erinnern.
Eifersucht kann Menschenleben zerstören oder das Zusammenleben extrem beeinflussen. Damit das nicht passiert, wollen wir euch jetzt nochmal ein paar Hintergründe zum Thema geben. Wie bereits erwähnt, gibt es klare Anzeichen von krankhafter Eifersucht, wie zum Beispiel das Misstrauen, Nachspionieren und Kontrollieren des Partners oder der Partnerin. An sich selbst merkt man Eifersucht in der Regel recht schnell, denn das Gefühl will einfach nicht weggehen und lässt sich auch nicht unterdrücken. Zum Beispiel, wenn du siehst, wie dein Partner oder deine Partnerin mit einer anderen Person spricht und du bereits rot siehst. Das Ganze kann noch weitergehen. Du entwickelst einen Kontrollzwang, willst wissen, wo dein Partner oder deine Partnerin war, mit wem er oder sie zusammen war. Dafür fragst du ihn oder sie regelmäßig aus, solange bis es unangenehm für deinen Partner oder deine Partnerin wird. Gibt er oder sie keine zufriedenstellende Antwort, fängst du an, ihm oder ihr hinterher zu spionieren. Du checkst sein Handy oder ihre E-Mails, gehst ihm oder ihr vielleicht sogar hinterher. Dagegen sollte man unbedingt etwas tun, wenn man merkt, dass man selbst eifersüchtig ist. Man kann zum Beispiel in einem ruhigen Moment mit der Partnerin sprechen, nicht direkt anprangern, aber einfach ruhig miteinander über die Sache reden und vielleicht auch mal was mit anderen Leuten machen, um nicht von dem Partner oder der Partnerin abhängig zu werden. Eifersucht ist zwar normal, aber wenn sie Überhand nimmt, sollte man sich auf jeden Fall Hilfe holen. Einsicht ist aber auf jeden Fall der erste Schritt in die richtige Richtung. Yusuf hatte ja bis zum Schluss nicht verstanden, dass er der Grund für den Tod Akuns ist und hat das Ganze auch als Notwehr abgetan. Er war bis zum Schluss überzeugt davon, dass seine Frau ihn betrogen hat. Holt euch Hilfe, das ist keine Schande. Sprecht mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin darüber. Holt Freunde und Familie ins Boot und lasst euch unterstützen. Sophia, wusstest du eigentlich, dass es keine Hotline in Deutschland gibt, an die man sich in solchen Fällen bei Eifersucht wenden kann?
Das wäre auf jeden Fall eine Überlegung für die Zukunft wert und könnte vielen Menschen vielleicht präventiv auch schon weiterhelfen. Dann könnten manche Stufen der Eskalation vielleicht schon vorab vermieden werden. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr Hilfe braucht, dann könnt ihr aber auch bei der Telefonseelsorge anrufen. In Ingolstadt und Umgebung ist die Nummer dafür die 0841 91 0001. In Extremsituationen und Notfällen wählt aber bitte die 110.
Das war's von uns. Vielen Dank, dass ihr diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört habt. Und hört doch auch gerne mal bei den anderen Podcast-Folgen von Aktenzeichen Altmühltal rein. Da behandeln unsere KommilitonInnen zum Beispiel den Fall Cornelia Lackell, eine 18-jährige Anhalterin, die vor 27 Jahren brutal in Eichstätt ermordet wurde. Tschüss!
Das war Aktenzeichen Altmühltal, ein Podcast der Eichstätter Journalistik. Recherchiert und produziert von Sophia Grabendorfer, Antonia Johlen und Luisa Paskert. Technische Unterstützung von Michael Kohl. Weitere Podcasts gibt es auf eichstätt-podcast.de und auf Spotify unter In einem Eichstätt vor unserer Zeit.